Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl, freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Roland Bohnen aus Helfgant im Bistum Aachen. Nicht nur vor 2000 Jahren hat Jesus die Apostel in seine Nachfolge berufen, sondern auch heute noch beruft er Menschen, ihm näher nachzufolgen. Sie hören eine Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Pfarrer Roland Bohnen aus Helfgant bei Heinsberg im Bistum Aachen. Helfgant ist die westlichste Gemeinde Deutschland. Er wird uns erzählen, wie es dazu kam, dass er Priester geworden ist. Jeden Sonntag und Montagabend übertragen wir in der Regel die Heilige Messe aus seiner Pfarrei St. Hubertus und außerdem werden wir auch Anfang Februar von dort ein Leben im Geist-Seminar übertragen. In dieser Sendung lernen Sie ihn dann auch persönlich näher kennen. Ich freue mich, dass er dazu bereit war. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Bohnen.
Ja, guten Tag.
Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Ihre Stimme ist von den Predigten und durch die Messeübertragungen bekannt, aber viele wissen nicht so ganz, wer ist Herr Pfarrer Bohnen. Freue mich, dass Sie dazu bereit waren.
Ja, gerne.
Wir übertragen immer aus St. Hubertus, aber wahrscheinlich gehören zu Ihrem Pfarrverband noch viel mehr Kirchen. Für was für einen Bereich sind Sie denn da zuständig?
Ja, das sind 10 Dörfer und 8 Pfarreien, die aber zu einem Gemeindeverband zusammengeschlossen sind. Und das entspricht auch genau der politischen Gemeinde Helfgant, in der schon viel früher diese einzelnen Dörfer zusammengeschlossen sind. Nicht besonders groß für heutige Verhältnisse. Es sind also 8000 Katholiken plus minus, die da in den Pfarrverband jetzt dazugehören.
Durch die Online-Übertragung, Fernsehübertragung, Radio Horeb, EWTN haben Sie natürlich eine ganz große Gemeinde sozusagen mit dabei.
Ja.
Sonntagabend, Montagabend. Wir sind gespannt, wie Gott Sie berufen hat, wie er Ihnen klar gemacht hat, dass er Sie zum Priester gerne haben möchte, in Anführungszeichen, und hören Ihnen jetzt erst einmal zu und im zweiten Teil der Sendung kommen wir dann auch noch ins Gespräch.
Ja, ich erzähle einfach so grob den Lebenslauf. Natürlich, wir glauben ja daran, dass man mit der Taufe schon von Gott in die Kirche gerufen wird. Und so war es auch bei mir. Meine Mutter kommt aus dem Dorf, ist im Dorf groß geworden, genau genommen. Und dann waren wir aber hier in Krefeld im Neubaugebiet aufgewachsen, also mit nicht mehr dieser kirchlichen Verwobenheit. Nur meine Mutter ging halt mit meinem Bruder und mir und später mit meiner kleinen Schwester halt jeden Sonntag in die Kirche. Und ich merkte auch dann so in der ersten Zeit, so im Grundschulalter und auch schon auf dem Gymnasium, da war immer noch die Bank voll, da waren mehrere Kinder immer aus unserer Klasse und im Laufe der Jahre wurde das immer weniger. Und ich glaube, wir haben auch zu Hause Tischgebet gemacht, aber das wurde auch im Laufe der Zeit weniger. Also das auch so mit abends vorm Schlafen gehen. In der Kindheit kann ich mich noch daran erinnern, aber so wie wenn man groß ist, dann soll man alleine beten. Aber ich habe irgendwie immer weniger auch gebetet. Also das verdunstete so, ohne dass man da jetzt irgendwie was gegen gesagt hätte. Und mein Vater ging auch in die Nitzner Kirche, der war nicht so kirchlich eingestellt. Ja, und ich bin dann, ich weiß noch, da war mal eine Gemeindemission und da war ein Pater und wir saßen so im Kreis. Meine Mutter hatte mich da wohin geschickt mit meinem Bruder und dann ging es auch über Glaube und Naturwissenschaft, Schöpfung. Und am Ende dieser Mission war mir dann klar, ja, alles, was so Gefühle oder Innenleben ist, das sind ja chemische Vorgänge im Gehirn. Und da war sozusagen das ganze Mysterium weg und ja, ich dachte, nee, da gibt es nichts Höheres. Ne? Das ist ja alles so, das sind alles biochemische Sachen, die kann man alle erklären. Und dann war aber so eine Phase, ja, du bist aber doch katholisch und du gehst auch zur Kirche, wie willst du das denn jetzt miteinander verbinden? Und dann habe ich dann so eine Formel gefunden, ich bin halt bewusster Christ, also kein naiv, kindlich glaubender Christ. Also ich glaube jetzt nicht, dass es was Höheres gibt oder Wunder gibt, aber die Maßstäbe Jesu, die Bergpredigt, da konnte ich mich jetzt mit identifizieren. erinnere ich mich auch an Religionsunterricht. Da waren so ein paar Highlights. Unser Religionslehrer, muss ich wohl sagen, das war ein junger Kaplan, der hatte die antiautoritäre Methode. Da war es immer unwahrscheinlich laut. Oft konnte man gar nichts verstehen, was er vorne machte. Aber einmal hat er mal über den Sinn des Lebens, und da weiß ich noch, links auf der Tafel stand Nahziele, wie ich will mir jetzt irgendwie das und das kaufen. Dann in der Mitte stand Fernziele, wie welchen Beruf möchte ich mal machen. Und dann stand ganz rechts, auf einmal stand da Gott. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, was das jetzt damit zu tun haben soll. Also ich habe das nicht verstanden, diese Unterrichtseinheit, was also Sinn des Lebens mit Gott jetzt zu tun hat. Und dann haben wir mal Apostelgeschichte durchgenommen. Da kann ich mich auch daran erinnern, das war auch so ein Highlight. Und da war ja, dass eben die Menschen so Gottes Stimme hörten und von Gott geführt wurden oder Heilungen passierten und so. Ne? Und dann dachte ich, ja, wenn das heute noch so wäre, dann würde ich da ja auch dran glauben. Also das hat sich in mir festgesetzt, vielleicht mehr als Sehnsucht. Also irgendwie war Kirche für mich sympathisch, aber so in dem Sinne, wie man da als Kind dran glaubte, glaubte ich da nicht mehr dran. Aber dann hatten wir auch so eine christliche Jugendgruppe mit einem Kaplan. Das fand ich auch immer ganz schön. Da haben wir über alles Mögliche gesprochen. Aber das hat mich jetzt im Glauben nicht näher gebracht. Nur ich fand das halt, also für mich war Kirche so ein Ort, auch wo man hingehen konnte, wo man Vertrauen haben konnte. Später ging ich dann immer zum Frühschoppen nach der Messe. Ich ging dann nicht zur Messe, aber ich ging dann zum Frühschoppen, um noch mit den Jugendlichen und mit dem Kaplan zusammenzusitzen. Das fand ich dann irgendwo interessant. Und ja, so war also Kirche immer schön für mich, aber nicht so der Glaube. Ja, und dann war in dem Alter, so ab 15, 16, war auch ganz wichtig, man musste eine Freundin haben. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Freundin haben, aber man war ja kein richtiger Mann, wenn man keine Freundin hatte. Also musste ich auch unbedingt eine Freundin haben, mehr fürs Selbstbewusstsein. Und ja, irgendwann hatte ich es dann auch mal geschafft, dann hatte ich dann auch mal eine Freundin. Und in der Zeit war insgesamt mein Selbstbewusstsein auch nicht so stark. In der Schule wurde ich oft so, ja, die nannten das damals verarscht, also Spaß gemacht. Und dann, wenn ich mich geärgert habe, sagten die immer, ja, es war nur Spaß. Also ich konnte mich nicht so gut wehren. Ne? Und dann war ich halt oft so das Opfer. Aber wie gesagt, es war immer nur Spaß angeblich. Aber ich glaube, es hat mich schon doch auch verletzt. Und dann hatten wir eine Jugendband. Und da ist mein Selbstbewusstsein auch hochgesprungen. Jetzt war ich auf einmal der Star, fühlte mich wie so ein Rockstar. Wir haben uns auch so gegeben wie so Rockstars. Ne? So die ganzen Allüren. Und ja, jetzt war ich sozusagen auf dem Zenit, hatte eine Freundin, hatte eine Band, ne, war anerkannt. Wenn ich aber im Nachhinein auch speziell an diese Zeit zurückdenke, dann sehe ich das wie, dass da immer so ein Traurigkeitsschleier drüber lag. Also nicht wirklich so ein Glücklichsein. Und es gab natürlich auch immer Probleme und so. Ja, und dann irgendwann war auch die Freundschaft wieder zerbrochen, diese Liebesbeziehung, und da kam die Traurigkeit, dann wurde dann noch stärker. Und dann mit dem, dann hörte das, hatten wir Abitur, und dann zerbrach danach auch diese Jugendband, die mir so viel gegeben hat, wurden die Traurigkeit noch stärker, und ich bin umgezogen. Ich habe ihn zum Zivildienst gezogen nach Duisburg, in so ein kleines Zimmerchen da im Krankenhaus. Und ja, das waren praktisch mehrere Entwurzelungen. Ne? Die Beziehung ist nicht mehr da, die Freundschaften in der Band sind zumindest sehr aufgelockert, ist nicht mehr so in der Form. Ne? Ich komme in einen anderen Ort, in eine andere Lebensumgebung. Und ich weiß noch, am ersten Tag, wo ich da Dienst gemacht habe in dem Zivildienst, da waren auf der Station junge Leute in meinem Alter, Krankenpflegeschüler. Und die waren super nett zu mir. Und ja, die haben mich dann sehr geschont. Aber ich wollte ja nun auch mal an so ein Krankenbett und auch mal mithelfen. Und dann haben wir da einen schwer Pflegebedürftigen sauber gemacht und gepflegt und gewaschen. Und Wir dachten immer, nein, Roland, wenn du nicht mehr kannst, du kannst jederzeit rausgehen. Also ich war da richtig geschützt und habe das aber dann, war ganz stolz auf mich, habe dann alles mitgemacht und konnte das auch. Und ich weiß noch, wie ich da abends im Bett lag, da betete ich auf einmal. Und ich war am Beten, also so mit eigenen Worten, mit Gott am Reden. Und dann ertappte ich mich dabei und dachte, Roland, was machst du denn? Du betest ja. Du glaubst da doch gar nicht dran. Wieso betest du denn jetzt? Und ich habe in Klammern gesagt, heute weiß ich ja, dass Paulus schreibt, ja, der Heilige Geist betet in einem. Also hat der Heilige Geist in mir gebetet. Und dann habe ich auch weiter gebetet. Ich denke, es tut mir aber gut. Ob ich da jetzt dran glaube oder nicht, es tut mir irgendwie gut. Dann stellte sich heraus, dass diese jungen Leute, die hatten so eine TC-Gruppe, die waren also öfter schon im TC gewesen, hatten mir auch davon erzählt, ne, und dann hatten die vorgeschlagen, so eine Jugendgruppe zu machen, dass wir uns öfter treffen. Jetzt muss ich wohl noch eine Sache einflechten, weil ich habe damals so in verschiedenen Welten gelebt. Ich habe parallel dazu auch in einer Welt gelebt, wo ich mit Drogen experimentiert habe und Nächte in Kneipen rumhängen und so. Und also es hat praktisch beides in mir gegeben. Also diese Traurigkeit und dieses, ja, irgendwie Negative. Und es hat eben diese Lichtblicke in dieser Jugendgruppe gegeben. Ich weiß noch, die hatten dann mal irgendeine Veranstaltung und dann war ich schon dabei beim Planen dieser Veranstaltung und dann weiß ich noch, da ging es darum, irgendwelche Plakate aufzuhängen und dann habe ich einen Vorschlag gemacht. Und dann haben alle, waren bestimmt 6 oder 7 um mich herum, obwohl ich ja neu war und zum ersten Mal da war, haben alle gesagt, ja, das ist ein toller Vorschlag, so machen wir das jetzt. So ein Schlüsselerlebnis. So etwas hatte ich noch nie erlebt, dass ich einen Vorschlag mache und der wird von allen zustimmend angenommen. Oder noch nie. Also war für mich zumindest was ganz Besonderes. Also so akzeptiert zu werden in einer Gruppe. Und es war ja auch eine christliche Gruppe da in Duisburg. Also das hat so zu positiven Erfahrungen beigetragen. Wir hatten uns dann auch öfter noch mit dem Pfarrer, Krankenhauspfarrer auch getroffen mit dieser Jugendgruppe. Und das hat dann, ach so, und dann noch eine Sache im Krankenhaus. Ich war mal in unserem Zimmer, da so, wo die so ein Aufenthaltsraum, und da lag so ein Handbuch, so ein Lexikon für Krankenpflegeschule. Also für Krankenpflegeschüler. Und da habe ich einfach mal das mir in die Hand genommen und habe da mal aufgeschlagen. Und bei D, Depression, und dann las ich so einen kleinen Artikel über Depression und alle die Symptome, die da aufgelistet waren, die trafen auf mich zu. Ja, also das Wichtigste war, ich hatte immer so ein Kloß im Hals. Also immer Tag und Nacht, ne, in der ganzen Zeit. Ne. Und dann dachte ich, boah, hast du Depressionen? Ja, ne? Und das war also über Monate, wenn nicht über Jahre, ne? Eigentlich seit dem Zerbruch dieser Liebesbeziehung und die ganze Zeit Abitur, die ganze Zeit eben über war das so. Und dann bin ich mal in Ferien nach Taizé gefahren und es war wirklich symbolisch. Ich war ganz alleine. Im Januar kein anderer hatte Urlaub. Normal sucht man sich ja Freunde für einen Urlaub, aber keiner konnte mitfahren. Und ich kriegte nur dann den Urlaub, also bin ich dann dahin gefahren. Und da war mal ein Schweigetag. Da weiß ich noch, da bin ich mit einem Spanier, auch so in meinem Alter, einen ganzen Tag gewandert und wir durften aber nichts sagen. Wir sollten also wirklich schweigen. Außer beim Mittagessen, wo wir eingekehrt sind, haben wir das auch wirklich durchgehalten. Und abends auf dem Rückweg, als wir schon fast zu Hause waren, da war dieser Kloß auf einmal nicht mehr in meinem Hals. Und ja, ich war ganz überrascht. Ich dachte, das gibt es doch nicht, nach so viel, so langer Zeit hast du auf einmal den Kloß nicht mehr. Ich fühlte mich wieder so ganz normal, so ganz frei. Dann war da abends so eine Reflexion. Ich weiß noch, da war eine junge Frau, die hat geredet und geredet. Ich konnte da gar nichts mit anfangen. Heute würde ich sagen, die hat bestimmt über irgendwelche tollen Erfahrungen mit Jesus geredet, aber für mich war nur, wenn man einen Tag schweigt, dann geht der Kloß weg. Also ich habe das immer noch nicht mit Jesus in Verbindung gebracht. Und Dann habe ich auch mal mit einem Bruder gesprochen, weil er ist da einfach hinterhergegangen, die ganzen Leute, die versuchten dann nach dem Gottesdienst einen Bruder anzusprechen. Ja, dann hat er mir gesagt, ob ich denn mal in der Bibel gelesen hätte. Und ich hatte aber, da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen und denke, eigentlich hast du noch nie in der Bibel gelesen oder kaum. Ja, dann habe ich dann auch mal in der Bibel gelesen. Aber irgendwie hat das alles nicht irgendwo so den Durchbruch gebracht. Also das andere Leben mit der Dunkelheit, ich habe jetzt nicht exzessiv Drogen konsumiert, aber so, dass solche Sachen, das blieb auch. Ne? Es war praktisch so zwei Sachen. Einmal so Berührungen zu christlichen Gruppen und zum anderen so diese Dunkelheit. Und dann wollte ich noch weiter Ferien machen, dann bin ich einfach per Anhalter durch Frankreich gefahren, ziellos. Und ich weiß noch, dann in Südfrankreich regnet es, dann bin ich in die Alpen gefahren, nach Chamonix, wo man Skilaufen konnte und so. Und da waren in den Jugendherbergen waren so Globetrotter, die also praktisch das ganze Jahr irgendwo unterwegs waren, sich zwischendurch mal Geld verdient haben. Dann dachte ich, ja, sowas könntest du ja auch machen. So ein bisschen so eine Verzweiflungstat, einfach mal ein ganzes Jahr irgendwie durch die Weltgeschichte fahren. Und war der Zivildienst zu Ende, dann wollte ich Psychologie studieren. Da war Numerus Clausus drauf, da gab es eine Wartezeit, hätte ich jetzt ein Jahr warten müssen. Und dann dachte ich, ja, das ist doch super. Dann gehst du dir was Geld verdienen und dann fährst du mal durch die Welt. Diese Drogenfreunde, die fuhren immer nach Goa in Indien oder nach Nepal und so. Und dann wollte ich aber nicht machen, was alle machen. Dann dachte ich, dann fährst du mal nach Bolivien, irgendwie sowas in der Richtung. Fährst du mal nach Amerika. Und ja, während ich da in der Kaffeebude von meinem Ferienjob, habe dann einfach bei der Baustelle gearbeitet und da lag dann die Bild-Zeitung, da las man Bild-Zeitung in diesen Kreisen. Da war auf der Rückseite eine ganzseitige Annonce für 250 D-Mark. Einfacher Flug nach New York. Und dann dachte ich, ja, ich wollte ja eigentlich nach Südamerika, aber wenn du für 250 Mark schon mal nach New York kommst, von da kommst du dann auch nach Südamerika, dann fährst du wieder per Anhalter. Auf jeden Fall habe ich da zugegriffen und dann habe ich tatsächlich am 11. Juni 1979 bin ich dann in den Flieger gestiegen nach New York. Soweit war jetzt die Vorgeschichte und dann würde ich hier jetzt einen Abschnitt machen und dann kommt gleich die Lebenswende.
Hier bei Radio Horeb, Radio Maria, hören Sie heute die Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Pfarrer Roland Bohnen aus Selfgant im Bistum Aachen. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Ja, 11. Juni 1979. Ich steige also in Brüssel in das Flugzeug, fliege nach New York, um nach Südamerika zu kommen. Ich wollte mich so als Globetrotter ausprobieren, wollte einfach was kennenlernen, wollte die Wartezeit, dieses eine Jahr fürs Studium überbrücken, habe mir ein bisschen Geld mitgenommen, ich glaube 2000 Mark hatte ich als Reisekasse mir verdient, in Traveler-Schecks, ne, damit ich ein bisschen sowas auch Spielraum hatte, hatte die Idee vielleicht unterwegs, so wie ich das von den anderen Jugendlichen auch erlebt hatte, die durch Europa trennten, dass man irgendwo mal einen Job findet, wo man zwischendurch mal wieder was arbeitet, um dann wieder weiterzukommen. Ja, in New York war dann eine Enttäuschung. Man konnte da, also als Hitchhiker hatte ich da kein Glück. Ich stand da eine Stunde an der Straße und keiner hat mich mitgenommen in die Stadt, da vom Flughafen. Dann dachte ich, jetzt musst du doch mal einen Bus nehmen. Bin dann den Bus gefahren bis zu so einer Busstation, so die innerhalb eines Gebäudes war, mitten in der Innenstadt von New York. Und dann bin ich da an so ein Informationsdesk gegangen, habe gefragt, ob es irgendwie sowas wie eine Jugendherberge, Jugendhotel oder sowas gäbe. Und er hat mir direkt was Tolles empfohlen, was ganz in der Nähe war. Ja, und dann habe ich da meinen Rucksack, ich hatte noch nicht mal einen Koffer, nur einen Rucksack, dann da abgelegt. Und dachte, ja, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du ja alleine in New York. Und ich erinnerte mich an Urlaubsfotos, Kreuzfahrten mit meinen Eltern, ja, und man ging dann in die Stadt, man besichtigte die Stadt. Ich denke, ja, gehst du dir mal New York angucken? Es war so gegen 5 Uhr nachmittags. Ich durch die Straßen gegangen. Ich merkte, irgendwie kam mir alles ganz komisch vor, als hätten die Leute da Angst. Ich weiß noch, ich rauchte damals und dann habe ich irgendwie wohl kein Feuerzeug in der Tasche gehabt, habe dann jemanden gefragt, ob er mir Feuer geben kann. Und als wenn die Leute so zusammenzuckten und ja, Angst schon hätten, dass man sie nur anspricht. Ich weiß nicht, ob das ein subjektives Gefühl war, aber ich fand New York vom ersten Moment an ganz komisch. Und ja, und dann stand, nachdem schon einiges gelaufen war, auf einer der großen Straßen, kann auch sein am Broadway oder so, stand dann eine Jugendgruppe und die machten Straßenevangelisation. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich durch diese kirchlichen Gruppen auf jeden Fall so was wie Sympathie zur Kirche hatte. Also wer Christ war, war bestimmt schon mal nicht so ein ganz schlechter Mensch. Im Nachhinein weiß ich, das war eine Tradition, das war so eine klassische Jugendsekte, wo oben an der Spitze jemand stand, der da ganz viel Geld verdient hat. Aber die standen jedenfalls da, die nannten sich Church of Bible Understanding und waren ganz eifrig, wollten alle mit mir ins Gespräch kommen. Die hatten Plakate mit der Geschichte von Johannes 3, von Nikodemus. Also, und dann habe ich gesagt, ja, lass mich doch erstmal das hier zu Ende lesen. Und dann der Letzte, der hat es ja versprochen, dass ich dann doch mal reden würde. Die waren dann zu zwei junge Männer, mein Alter so. Die wollten, also ich war 20, die auch, die wollten dann mit mir über die Bibel ins Gespräch kommen, über meinen Glauben, ob ich denn auch wiedergeborener Christ wäre. Ich wusste nicht, was die damit meinten. Ich habe gesagt, natürlich bin ich auch Christ. Und ich fühlte mich ja auch so, die versuchten mir dann mehrere Stunden lang klarzumachen, dass ich doch kein richtiger Christ bin. In der Zeit ist in mir auch was vor sich gegangen. Also ich habe dann, irgendwie hat der Heilige Geist in der Zeit auch in mir gewirkt. Jedenfalls, ich hatte ja diese Sehnsucht auch nach Erfahrung, nach was Besonderem, nach Neuem. Sonst wäre ich ja auch nicht einfach so mal nach Amerika gefahren. Und dann dachte ich, ja, wenn die etwas kennen, was du noch nicht kennst, wenn es da was gibt im Bereich des Christseins, dann kann ich das ja mal probieren. Und außerdem, hier kennt mich ja keiner. Hier kann ich das ja ohne weiteres machen und ich muss das ja auch keinem erzählen, wenn es nicht gut ist. Aber was innerlich in mir passiert ist, war, ich wusste auf einmal, dass ich überhaupt nicht nach den Geboten Gottes lebte. Und für mich war das schon so eine Erkenntnis, ja, wenn du jetzt, ich entscheide es mal, wenigstens mal 3 Tage, mal wirklich ganz nach Gott zu leben, also auf Gott ausgerichtet und das wirklich mal ganz ernst nehmen. Also so wie, also ich hatte schon verstanden, dass das was ist, was ich bis jetzt auch noch nicht gemacht habe. Und dann sagten sie, ja, dann müsste man Jesus sein Leben übergeben. Ja, dann habe ich gefragt, was muss man denn da machen? Ja, das ist ganz einfach. Wir beten vor und du betest dann einfach nach. Und ja, dann habe ich mich darauf eingelassen, dachte, okay, du probierst es einfach aus. Und wie gesagt, es war für mich ein geschützter Rahmen. Keiner kennt mich, ich kann hier eigentlich machen, was ich will. Und dann haben wir zusammen gebetet, die zwei mit mir. Ich habe immer schön wiederholt. Ich weiß nicht, was die gebetet haben. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, danach, als wir fertig waren, waren die beiden ganz glücklich, guckten mich an und sagten, und wie geht's dir jetzt? Und ich dachte, ja, wie soll es mir jetzt gehen? Nicht besser oder nicht anders als vorher. Und dann sagte einer von den beiden, du, das macht überhaupt nichts. Das hatte ich vor ein paar Tagen oder vor einer Woche auch schon mal. Da kam das bei einem erst etwas später. Ich denke, was soll denn da kommen? Ja, das würde ich ja schon merken. Also das ist eine Erfahrung, die würde jetzt kommen. Ich hätte jetzt Jesus mein Leben übergeben und das wäre auf jeden Fall der wichtigste Augenblick meines ganzen Lebens jetzt gewesen. Das habe ich mir auch bis heute gemerkt. Also, und das war auch so. Ich habe das auch so empfunden und so wahrgenommen. Das ist der wichtigste Moment meines Lebens gewesen. Ich habe eine Entscheidung für Gott getroffen und Jesus mein Leben übergeben. Auch wenn ich es erstmal nur als Probe, also auf Probe gemeint habe. Ja, und dann kam jetzt meine erste Glaubenserfahrung. Ich musste jetzt zurück zu meinem Jugendhotel und das Jugendhotel, das, ja, sie sagten, ja, fahr doch mit der U-Bahn. Ich denke, wie bitte, nachts um 12 Uhr oder 1 Uhr war es schon, ne? Nacht mit der U-Bahn. Ja, ist doch nicht schlimm, Gott beschützt dich doch. Dann erzählten die mir eine Geschichte von einem Pastor, den hätten sie mit dem Messer angegriffen und da, wo sie ihn erstechen wollten, hatte der genau seine Bibel in der Brusttasche und dann wäre das Messer halt an der Bibel hängen geblieben und dem Pastor wäre nichts passiert. Also Gott beschützt einen, meinten die. Ja, und das stimmte dann. Ich bin dann tatsächlich seelenruhig die Treppe zur U-Bahn runtergegangen, in aller Ruhe, ohne irgendein bisschen Angst, bin ich da mit der U-Bahn zu meinem Jugendhotel zurückgefahren und habe dann den erschrockenen Herbergsvater, der auf mich gewartet hat, in großer Sorge, mitgeteilt, dass ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen hätte. Und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hatte Angst, ich wäre jetzt in eine Sekte eingetreten, was ja auch hätte passieren können. Ich habe das Ganze aber auch nicht verstanden, dass ich jetzt in eine Sekte eintrete. Ich habe nur verstanden, dass ich Jesus und Gott mein Leben übergeben hatte. Ja, und dann ist das Ganze, das ist, was dann passiert ist, kann man jetzt nicht mehr beschreiben. Ich hatte nachts auch noch ein Erlebnis, so was so mit dem, so ähnlich wie dieses Ruhen im Geist ist, dass ich aufgestanden bin und bin wie ein Brett ganz gerade auf meinen Hinterkopf gefallen. Und das hatte ich so wie so eine Befreiung, als wenn da irgendwas aus mir rausgegangen wäre. Und da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das habe ich auch jahrelang niemandem erzählt, weil ich da gar nicht wusste, was das jetzt war. Aber wie dieses auf den Hinterkopf fallen, am nächsten Tag war die Welt komplett verändert. Ich konnte an Gott glauben. Ich habe immer so, das so beschrieben wie, ja, du hast jetzt nicht, du glaubst da nicht dran, du hast das jetzt gesehen, wie Thomas, ne? Also ich kann auch nicht sagen, was ich gesehen habe. Es war nur eine Erfahrung der vollkommenen Sicherheit, dass es Gott gibt und dass alles von Gott geführt ist, auch die Vorsehung und dass sogar jeder Tag meines Lebens, also meine ganze Vergangenheit, dass alles so sein musste, damit ich jetzt hier an diesem Punkt bin. Also praktisch, ich habe mein ganzes Leben verklärt gesehen in Gott, aber ich ringe auch jetzt wieder nach Worten. Es war eine hundertprozentige Gewissheit, dass es Gott gibt. Und also das ohne jeden Zweifel. Ich weiß noch einmal, habe ich gesagt, ob ich jetzt hier sitze, das könnte ja noch ein Traum sein. Das könnte auch Einbildung sein. Aber dass es Gott gibt, das ist keine Einbildung. Also die Realität Gottes war nicht vergleichbar, also war viel, viel deutlicher, klarer, sicherer als die Realität alles anderen, was man so als Realität erlebt oder empfindet. Aber ich merke auch, wie die Worte einfach nur schwach sind. Ich mache, damit es nicht zu lang wird, mache ich jetzt einen Sprung. Ich hatte dann ganz deutlich auch von Gott gezeigt gekriegt, dass ich nicht in New York bleiben durfte. Das hat mich vielleicht auch vor einem Eingefangenwerden von der Sekte dann bewahrt. Es war so, vielleicht kann ich das noch ganz kurz sagen. Ich stand am Hudson Bay. Immer wenn ich Richtung Stadt guckte, dann überkam ich eine Beklemmung, eine Nervosität, Herzklopfen, richtig heftig klopfte mein Herz. Und wenn ich mich dann rumdrehte, auf den Bay guckte, Richtung New Jersey, dann wusste ich, oh, das tat mir so gut. Und dann wusste ich, morgen spätestens bist du hier weg. Ne? Dann bin ich dann auch weitergefahren und ich wollte ja auch nach Südamerika, bin dann aber an verschiedenen christlichen Stationen immer vorbeigefahren. In Arbor, Michigan, die Word of God Community, ein Kloster war ich dann von Franziskanern in Kenosha, Wisconsin, dann mit einem Auto direkt von Chicago bis nach Los Angeles. Da war ich auch nochmal in einem Karmelitenkloster, habe da wieder anknüpfend an meinen Zivildienst 2 Monate im Krankenhaus gearbeitet. Das war auch total schön. Habe einfach so ja, mich aufgesogen mit Gott und göttlicher Wahrheit. Also Gott allein genügt. Ich brauchte nichts anderes. Ich wollte nur arbeiten und beten. Also und essen natürlich zwischendurch. Aber die Leute haben sich alle über mich gewundert, ob ich denn keine Hobbys hätte. Aber ich war einfach nur glücklich. Und jedes Gespräch, was ich angefangen habe, irgendwann kam ich auf Gott und auf die Liebe Gottes und auf Jesus zu sprechen. Also ich war da in einer ganz, ganz tief eingetaucht in der Wirklichkeit Gottes. Und dann war noch ein wichtiger Punkt, als ich dann inzwischen schon in Panama war. Ich ging dann also immer weiter Richtung Süden, immer per Anhalter, teilweise mal mit dem Bus. Und ich hatte zwischendurch immer so eine Lektüre vom Heiligen Franziskus. Die war wie so eine Droge. Also wenn es mir ein bisschen schlechter ging, habe ich wieder das Buch genommen, habe dann wieder drin gelesen, danach ging es mir wieder besser. Dann wieder nach ein paar Stunden brauchte ich dann wieder einen Nachschub, habe ich dann wieder gelesen. Und da ging es ja auch um die Armut und alles zu verschenken und das Evangelium, da ist es ja auch mit dem reichen Jüngling. Und das war dann noch ein ziemlich wichtiger Punkt. Auf einmal hatte ich die ganz feste Überzeugung, wenn ich jetzt nicht mein ganzes Geld verschenke, dann vertraue ich nicht auf Gott. Dazwischen kam auch nochmal sowas, dass ich mal so eine Bettlerin umarmt habe, weil der Franziskus das auch gemacht hat. Ich wollte jetzt alles so machen. Und dann habe ich tatsächlich mein Geld verschenkt. Also das, was ich da noch in dieser Reisekasse hatte und bin dann durch den Urwald gegangen, von Station zu Station, habe dann aber wirklich auch gebettelt. Das ist dann auch nochmal eine ganz lange Geschichte, wenn man die jetzt erzählen würde. Aber ich würde das nur, wollte ich das nur nochmal sagen. Also die Begeisterung und dieses Eintauchen in Gott war so groß, dass ich das Gefühl hatte, wenn du nicht dein Geld verschenkst, dann bist du ja, dann vertraust du ja nicht wirklich auf Gott. Also ich bin sozusagen ganz aufs Ganze gegangen. Das hat sich nachher auch nochmal wieder gewendet, weil ich hatte das einem Priester geschenkt, einem Jesuiten, der war sehr clever, der hat gesagt, wenn du mir in einem halben Jahr frühestens schreibst, dass du ganz sicher bist, dass du es nicht brauchst, dann werde ich es für arme Leute ausgeben. Wenn du es aber mal wieder brauchst, dann ich lasse es erstmal hier liegen, ein halbes Jahr. Und als ich dann später so sah, dass mich der Weg jetzt in Südamerika nicht weitergeführt hat, ich bin da bis Ecuador gekommen und es war auch alles gut, aber irgendwann spürte ich, du kannst jetzt hier nicht Theologie studieren oder jedenfalls öffnete sich da nirgendwo eine Tür. Und dann wollte ich wieder zurück. Dann habe ich den Pastor angeschrieben, den Jesuitenpater, und dann hat er mir das Geld überwiesen und dann konnte ich dann ganz bequem von da aus auch wieder zurück nach Deutschland fahren. Aber trotzdem ist die Erfahrung, wirklich so mal alles loszulassen, die kann mir ja keiner mehr nehmen. Die ist ja, die war ja trotzdem real. Ja, jetzt würde ich wieder einen Schnitt machen, weil ich denke, es muss ja auch noch dieser Weg zum Priestertum. Das war jetzt erstmal die Berufung zum Christsein. Und der dritte Abschnitt wäre dann das Priesterwerden.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität heute mit einem Lebenszeugnis, mit der Berufungsgeschichte von Pfarrer Roland Bohnen aus Selfgant im Bistum Aachen.
Ja, ich habe jetzt schon viel erzählt. Ich wollte wieder zurück nach Deutschland, in meine Heimat, nach der langen 9-monatigen Aufenthalt in Nord- und Südamerika. Ich hatte wohl Angst davor, jetzt wieder nach Deutschland zu kommen, weil sowohl in Nord- als auch in Südamerika habe ich doch das Gefühl gehabt, ganz in dieses Leben des Glaubens eingetaucht zu werden. Und ich wusste ja, wie es bei uns in Deutschland ist und das, was ja auch da kaum jemand verstehen würde. Und genauso wie ist es auch gekommen. Also ich war dann zurückgefahren, habe mich natürlich versucht, hier in unserer Gemeinde bei meinen alten Freunden wieder zu melden. Ich weiß noch, ich hatte das mal in so einem Gesprächskreis dann erzählt, meine Erfahrung. Und dann war ein Pastoralreferent da, der dann sagte, das kann es nicht geben, sowas, ne, das wäre Einbildung. Und dann habe ich dann den Pastor Quirnbach getroffen aus Krefeld. Das wusste ich gar nicht, er war ganz in unserer Nähe und er war auch in der charismatischen Erneuerung engagiert, sodass ich dann also auf jeden Fall einen Begleiter schon mal hatte. Und da gab es dann auch so Jugendgebetskreise und sowas, wo ich dann ein Stück weit Heimat finden konnte, aber überhaupt nicht so vergleichbar zu dem, wie ich das jetzt in Amerika erlebt hatte, da von der charismatischen Erneuerung und von der Kirche überhaupt, von der kirchlichen Situation. Also es war schon wie so eine, ja, wie so eine Trockenheit, die ich jetzt erlebt habe. Und was auch interessant war, dass ich, was ich auch bis heute nicht so ganz verstehe, die Jugendlichen, die haben ja diese Erfahrung einfach so reproduziert. Die haben gesagt, du musst Leute mit Leuten reden, dann musst du mit denen beten, dann machst du eine Lebensübergabe und dann erleben die das auch. Und das hat bei mir irgendwo nicht so funktioniert. Ich habe zwar mit Leuten geredet, habe auch mit Leuten gebetet, aber dass man jetzt so eine vergleichbare Erfahrung so reproduzieren konnte, so mit Straßenevangelisation, das scheint wohl auch eine Sache der Gnade zu sein. Also wann Gott was schenkt. Also ich musste da erstmal kämpfen, dann musste ich ja auch irgendwas machen, dann habe ich wieder im Krankenhaus angefangen zu arbeiten und das konnte ich ja gut durch den Zivildienst, habe dann ein halbes Jahr im Krankenhaus gearbeitet und mein Psychologiestudienplatz, der wartete jetzt auf mich. Ich kriegte da meine Zusage. Durch das Krankenhaus inspiriert war ich aber auch Richtung Medizin jetzt sehr interessiert. Fand das auch gut, war mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und dann gab es ein schönes Erlebnis, so eine Reflexion von Erlebnissen. Ich wurde immer gerufen: Herr Bohnen, Herr Bohnen, sind Sie noch nicht fertig? Ja, ich war noch nicht fertig. Ich war immer langsamer. Ich war immer mit den Leuten am Reden. Ich wollte am liebsten mit den Leuten reden, mit den Patienten im Krankenhaus. Und dann in so Gesprächen mit dem Pastor Quirnbach, meinem dann Wahlheimatpfarrer, ne, dann wurde mir so klar, also Medizin, Psychologie ist ja alles schön und gut, aber was du am allerliebsten tust, ist doch von Gott erzählen. Und ob das nicht doch ein Hinweis wäre, Priester zu werden. Nach dieser überwältigenden Initialerfahrung hatte ich jetzt natürlich gehofft, dass ich da auch irgendwo so einen ganz besonderen Ruf spüren würde, auch zum Priester sein. Aber das war gar nicht. Es war einfach mehr so eine Überlegung. Und waren dann so verblieben, ja, du kannst ja mal anfangen. Man muss ja nicht im ersten Semester schon sicher sein. Man kann ja auch im Laufe der Jahre dann zu dieser Sicherheit kommen. Was dann schön war, ich erinnerte mich an ein Erlebnis direkt am ersten Tag nach meiner Bekehrung, also am 12. Juni, wie ich durch die Straßen von New York gegangen bin. Ich meine, ob ich eine Ordensschwester gesehen habe oder irgendwie einen Priester, der als Priester kenntlich war. Und da ist mir auf einmal klar geworden, jetzt verstehe ich auch, wieso so Leute Zölibat leben. Ne? Wenn das so ist, dass man so erfüllt ist von Gott, dass Gott so sehr ein und alles ist und einen glücklich macht, dann ist es auch völlig natürlich, dass man dann auch sich für Zölibat entscheiden kann. Und damals habe ich mir vorgenommen, sollte Gott dich mal zum Priester berufen, ich werde auf jeden Fall nie über das Zölibat klagen, weil das habe ich jetzt verstanden. Ich habe nicht gesagt, ich will Priester werden damals. Ich habe nur gesagt, wenn es so wäre, Zölibat wäre nicht das Problem. Und ja, da habe ich mich jetzt dran erinnert und dachte, ja, du hast ja eigentlich mit dem Zölibat kein Problem. Gott macht dich ja total glücklich. Und das ist ja, also da würde es jetzt nicht dran scheitern. Aber ich wollte ja auch, dass es eine richtige, echte Berufung ist. Dann habe ich dann angefangen. Zwischenzeitlich habe ich mich auch noch mal verliebt während des Studiums. Und dann habe ich eine richtige Entscheidung getroffen. Ich war ja zu nichts verpflichtet. Aber dann habe ich damals wohl in dieser Verliebtheit, das war nur kurz, aber da habe ich wirklich gemerkt, wie Jesus stärker ist. Also die Liebe zu Jesus, die ist immer da. Ne? Also ich habe mich dann wirklich für Jesus entschieden. Und dann gab es nochmal so einen Moment in Exerzitien, da war ich schon im 9. Semester. Ich hatte bis dahin immer so ein bisschen kokettiert, wenn Leute mit mir sprachen, dann sagten die immer, du siehst gar nicht aus wie einer, der Priester werden will, weil ich irgendwie so mehr mitten im Leben war. Ne? Also ich identifizierte mich auch nicht so richtig mit Priester werden und habe dann immer so geantwortet, ja, das will ja auch nur, ich mache das ja nur, weil Gott das will, ne, weil Jesus das will. Also wenn, dann mache ich das für ihn, aber so eigentlich kann ich mir das andere auch gut vorstellen. Und in den Exerzitien, dann war das so, als wenn Gott mich gefragt hätte, du, ich kann dir ein super schönes anderes Leben auch schenken, das ist überhaupt kein Problem. Also du musst das jetzt nicht nur wegen mir machen. Und wenn du das machst, dann möchte ich, dass du es auch selber willst, dass du wirklich selber ganz ja dazu sagst. Und ja, das war nochmal ein wichtiger Dialog und das habe ich dann auch gemacht. Und dann wusste ich, nicht nur er will es, sondern ich will es. Und ich habe mich immer mit diesem Buch Deuteronomium, ich glaube das 5. Kapitel, wo die sich beklagt haben und wo dann Gott zur Antwort gibt oder Mose zur Antwort gibt. Ich bin mir nicht sicher, guck mal, ihr seid jetzt so lange gegangen. Hat euch irgendwas gefehlt? War mal irgendwas zu wenig? Ihr habt immer zu essen gehabt? Ihr habt immer alles gehabt, was ihr brauchtet? Und das war so für mich auch mit dem Zölibat. Ne? Ist es dir jetzt schlecht gegangen? Hast du jetzt irgendwas vermisst? War das jetzt irgendwie ganz schrecklich? Oder du bist doch eigentlich immer ganz glücklich gewesen? Also so war jetzt auch meine Prüfung, dass ich sagte, es ist doch alles immer gut gegangen. Wenn es jetzt schon 4, 5 Jahre gut geht, dann wird es auch die nächste Zeit weiter gut gehen. Also dass ich mir da auch nicht so Sorgen drum gemacht habe. Ja, und eben dann dieses Gefühl, doch von Jesus eingeladen zu sein. Aber dass es auch eine freiwillige, positive Entscheidung von mir dann brauchte. Ich würde dann jetzt an der Stelle auch erstmal einen Punkt machen, damit noch ein bisschen Zeit bleibt.
Vielen Dank, Herr Pastor Bohnen, für das Zeugnis hier bei Radio Horeb über Ihre Berufungsgeschichte. Liebe Zuhörer, ein paar Minuten sind noch. Sie dürfen noch anrufen, wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten. 089 517 008 008 müssen Sie dann hier bei Radio Horeb wählen. Alle, die außerhalb von Deutschland anrufen, 0049, die Vorwahl nicht vergessen. Dann die 89 517 008 008. Hier bei Radio Horeb, Radio Maria, haben Sie heute die Berufungsgeschichte von Pfarrer Roland Bohnen aus Selfkant im Bistum Aachen gehört. Vielen Dank für das Zeugnis. Ja, Sie dürfen anrufen, liebe Zuhörer, wenn Sie sich mit einbringen wollen in diese Sendung. Die 089 517 008 008 müssen Sie dann wählen. Ich sehe jetzt, dass zwei Personen angerufen haben. Ich weiß noch nicht, mit wem wir verbunden sind. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen, Sie kommen sofort auf Sendung. Grüß Gott. Hallo?
Ja, bin ich schon
ja,
da?
Ja, genau.
Hier ist Meister, grüß Sie.
Hallo.
Ich wollte mich bedanken für den Vortrag. Also ich finde es super und ich finde den Pastor Bohnen super. Ich höre das jedes Mal auch mit der Jugend und ich bin total begeistert. Ich weiß, er ist auch schon Elternjahrgangs. Ich bin 78, aber ich blühe einfach auf, wenn ich das alles höre, und ich möchte auch am liebsten rausgehen und allen Leuten erzählen, wie gut Gott ist und welche Erfahrungen man mit ihm machen kann. Ich habe auch einen Gebetskreis hier bei uns am Ort und ich finde es einfach super, dass es solche Zeugnisse gibt. Vielen Dank.
Danke Ihnen für den Anruf.
Danke auch.
Ja. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss. Dann haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung. Hallo, herzlich
ja,
willkommen.
Hallo. Hallo, Fischer aus Frankfurt. Ich verfolge Radio Horeb sehr oft und bin gerade heimgekommen aus der Schule und habe Gott sei Dank wirklich Gott das Glaubenszeugnis gehört, die Berufungsgeschichte von Herrn Pastor Bohnen, den ich auch kenne über Gottesdienste bei Radio Horeb. Und ich habe noch einen Tick weiter, den ich denke, nicht nur, dass wir dankbar sein müssen, dass es so etwas gibt an Glaubenserfahrungen, an direkten Erfahrungen, da darf ich mich auch dazu zählen, Gottes Gnade sei Dank. Ich denke, es muss weitergehen. Gerade Deutschland bräuchte Menschen wie uns, die ja direkt einfach erzählen, was ihnen widerfahren ist. Und also ich selber suche einfach meine geistliche Gemeinschaft, um es mal so zu sagen. Und vielleicht gibt es noch mehr Menschen wie mich, die das eben suchen. Und vielleicht könnte man sich über Radio Horeb zusammentun sozusagen. Also da einfach, ich denke, wir müssen da dranbleiben. Es reicht nicht. Ja, ich habe mein Tagebuch hier liegen, ne? nachzulesen, wie toll das bei mir war und wie toll das auch bei manch anderem ist. Wir müssen was tun, denke ich.
Ja.
Wollte ich einfach mal aufrufen und sagen.
Ja, danke, Frau Fischer. Ja? Alles Gute Ihnen.
Danke,
ja,
auf Wiederhören.
Danke. Jetzt haben wir eine Frau Fritz aus Haar. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott.
Hallo.
Ich freue mich so, dass ich da eingeschaltet habe, weil ich endlich die Gelegenheit habe, mich beim Pfarrer Bohnen zu bedanken. Ich höre seine abends immer diese Gottesdienst so, so gern und er ist so erfrischend und ich bin immer, also ich lasse da keinen aus, wenn ich weiß, er kommt. Und das wollte ich ihm einfach mal sagen. Ich wollte schon schreiben, aber wusste nicht genau, wohin. Das dachte ich, heute ist die Gelegenheit, ich kann mich mal endlich bei ihm bedanken. Er gibt einem so viel und ich würde mir so wünschen, am liebsten wäre ich in der Gemeinde, da würde ich wieder gerne in den Gottesdienst gehen und die Lieder und die Jugend und er ist einfach, man merkt, bei ihm einfach, es kommt aus ganz tief aus ihm heraus. Es ist nichts Aufgesetztes, es ist einfach, er erlebt es. Das hat man so das Gefühl. Und ich bin so glücklich, dass ich jetzt gehört habe, was er alles erlebt hat. Und das finde ich jetzt ganz toll. Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Sendung und Radio Horeb und besonders bei ihm für seine wunderschönen Gottesdienste.
Danke. Dankeschön. Alles Gute, Frau Fritz.
Ja, ja, vielen Dank. Wiederhören und alles Gute Ihnen.
Danke. Ja, tschüss. Wir haben eine weitere Hörerin oder Hörer in der Leitung. Ich weiß noch nicht, mit wem wir verbunden sind. Hallo? Sie sind auf Sendung.
Hallo?
Ja, Sie sind dran.
Schwester Gabriela, ich bin eine alte Klosterfrau, Dominikanerin, und ich versäume niemals den Jugendgottesdienst. Was Herr Pfarrer Bohnen spricht, gefällt mir so gut. Es kommt so aus dem Herzen und mir gefällt auch die Musik. Wenn ich in meinem Zimmer bin, ich singe mit. Ja, manchmal möchte ich sogar tanzen. Es ist zu schön. Vergelt Gott tausendmal, bleiben Sie gesund. Gottes Gnade möge Sie begleiten, ein guter Stern. Alles Liebe, die Dominikanerin aus Pollingen, Oberbayern.
Schön, danke schön. Alles Gute, Schwester Gabriele. Ja, jetzt haben wir noch Hörer in der Leitung. Ich kann nicht mehr alle nehmen, aber vielleicht noch eine. Grüß Gott, herzlich willkommen. Mit wem sind wir verbunden? Hallo?
Denen Moser?
Ja, grüß Gott.
Hallo.
Hallo.
Hallo, Pastor Bohnen. Ich wollte Sie mal fragen, wie viele Menschen bekommen 6-mal in der Woche ihre täglichen Betrachtungen des Evangeliums? Ich lese die mit Begeisterung.
Also in dem Verteiler, den ich habe, sind über 500, zwischen 500 und 600. Ich habe das aber nicht aktuell nachgeguckt. Dann denken wir nochmal von anderen weiterverteilt mit Schneeballsystemen. Einer, der hat bestimmt 1000 in seinem Verteiler, der den immer verteilt. Und dann wird er ja auch auf den verschiedenen, wie auf Facebook, wird er ja auch abgerufen auf der Homepage tagesimpuls.org, auf unserer Homepage, auf der Kirche selfkant.de wird er ja auch abgerufen. Das heißt, letztendlich kann ich das gar nicht sagen. Und viele erzählen mir auch, dass sie ihn immer noch weiterleiten oder im Gebetskreis miteinander besprechen. Also ich kann es nicht sagen, wie viele es sind, aber bestimmt über 1000.
Das ist doch eine Fruchtbarkeit aus dem Heiligen Geist. Ja. Vielen Dank für Ihre Treue.
Dankeschön für den Anruf. Alles Gute nach Weingarten. Ja, wir sind ans Ende der Sendung gekommen. Es klingelt noch, aber leider können wir jetzt niemanden mehr hineinnehmen.
Schade.
Ja, danke, Herr Pfarrer Bohnen, dass Sie bei uns waren. Sonntags und Montagabend, wie gesagt, übertragen wir die Heilige Messe und dann vom 4. bis 6. Februar auch ein Leben im Geist-Seminar aus Selfkant. Das ist das erste Wochenende. Wir übertragen dieses Seminar, dann können Sie auch mit dabei sein hier bei Radio Horeb. Am Schluss dieser Sendung noch der Hinweis, wenn Sie das Zeugnis nochmal nachhören wollen, Sie können in die Mediathek von Radio Horeb gehen, www.horeb.org, in die Sendereihe Spiritualität, dann klicken, in der Mediathek finden Sie das Zeugnis und wie immer gibt es auch einen CD-Mitschnitt. Wenn Sie das möchten, melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Am Ende, es ist zwar schon spät, aber trotzdem wollen wir um Berufungen beten, nachdem wir das Zeugnis gehört haben und Sie um den Segen bitten zum Abschluss dieser Sendung.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Ja, Jesus, du hast uns gebeten, dass wir um Berufungen bitten sollen, um Arbeiter in sein Werk. Wir danken dir für dein Rufen, das ganz gewiss nicht aufhört. Auch in unserer Generation, auch in unserer Zeit. Wir bitten dich aber, dass wir auch als Kirche und auch als Familien wirklich diesen Boden bereiten können, damit Berufungen aufgehen und wachsen können und gefördert werden. Jesus, du weißt alles, du kennst diese Not, aber wir bitten dich, dass du uns hilfst und wir wollen immer wieder das machen, was du uns aufgetragen hast, nämlich um die geistlichen Berufungen zu beten. Herr, erhöre unser Gebet
und lass unser Rufen zu dir kommen.
So segne und beschütze uns alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Herr Pfarrer Bohnen, und alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.